ARD.
Hallo zusammen, schön, dass ihr zu unserem Podcast gefunden habt, war hoffentlich nicht so schwierig. Hier bei Fakt Up nehmen wir euch mit auf eine Reise durch die Welt der Wissenschaft und des Nerdwissens. Heute mit
Charlotte Griese
und Eneas Roch, dem Maharaja der Multiplikation.
Charlotte, besser.
Mir gehen bald die Alliterationen aus, aber ein paar habe ich glaube ich noch. Was hast du mitgebracht für diese Woche?
Einen ganz besonderen Tiefkühlschrank, dazu später mehr, aber erstmal ist mir aufgefallen, es gibt, glaube ich, zwei Arten von Menschen. Die einen, wenn sie unterwegs sind und auf dem Handy irgendwas nachgucken wollen, die einfach instant stehen bleiben, egal wo sie gerade sind und dann renne ich in die rein. Und die andere Sorte, die während sie irgendwas an dem Handy machen weitergehen und die rennen dann in mich rein. Welcher bist du?
Ich glaube beides, je nach Situation. Wenn es nur so ein bisschen daddeln ist, dann geht es auch mit Laufen. Wenn es irgendwas Wichtiges ist oder tippen, dann glaube ich, bleibe ich stehen. Aber ich habe mich noch nie von außen beobachtet. Was sagt die Wissenschaft?
Darum geht es tatsächlich nicht, aber...
Hätte mich auch gewundert, wenn die Wissenschaft sagen könnte, was für ein Typ ich bin.
Ja. Sie weiß auch nicht, was für ein Typ ich bin, aber zumindest kann ich es darauf beziehen, was mir immer passiert. Also es ist natürlich eine Gefahr für die Allgemeinheit oder zumindest für mich, wenn jemand unterwegs ist und was am Handy macht. Und wir kennen ja auch schon diese Studien, die sagen, das geht auf den Nacken und so, das ist schlecht für den Rücken. Aber es gibt jetzt eine neue Untersuchung. Es ist schlecht für die Knie. Rate warum.
Wenn mir einer reinrennt, stolper ich und fall auf die Knie. Ja, er wird etwas weit hergeholt.
Wir verfallen in so eine Art Cowboy-Gang. Also wir gehen langsamer und setzen die Beine breiter auf. Stell dir so einen klassischen Western vor. Und dann hat der Held halt keinen Revolver in der Hand, sondern ein Smartphone. So High Noon mit Pokémon Go, ja?
Okay. Ah ja, klar, natürlich. Weil dann bin ich mit meiner Aufmerksamkeit woanders.
Genau.
Laufe nicht mehr. Obwohl, eigentlich laufen tue ich ja eigentlich instinktiv irgendwie. Aber egal, dann mache ich den breiteren Gang, damit ich nicht stürze. Weil jetzt brauche ich einen Teil meines Kopfes für Social Media.
Ganz genau. Die Studie war leider nicht im Feld, also auf der Straße, sondern es lief so ab. Forschende der FH Campus Wien haben ihre Versuchspersonen auf ein Laufband gestellt und die hatten dann so Straßengeräusche und eine Leinwand mit einem Straßenvideo vor sich, damit es so einigermaßen alltagsnah ist. Und dann sollten die auf diesem Laufband laufen. So. Und dabei mussten die Rechenaufgaben im Kopf lösen oder auf dem Handy den Taschenrechner benutzen, damit man halt weiß, wovon sind sie abgelenkt. Ne? Sind sie abgelenkt davon, dass sie sich irgendwie auf was anderes konzentrieren? Oder sind sie abgelenkt davon, dass sie halt aufs Handy gucken? Und dann gab es noch so Parameter wie die Gehgeschwindigkeit. Das wurde alles aufgezeichnet mit Sensoren, sodass man dann hinterher im 3D-Modell auch sehen konnte, wie sind die gelaufen und wohin haben die das Gewicht verlagert. Ergebnis, wenn die ProbandInnen am Handy die Aufgaben gelöst haben und selber entscheiden konnten, wie schnell sie laufen, so wie halt draußen auf der Straße, dann sind sie langsam gegangen und haben die Schritte breiter aufgesetzt und die Knie anders belastet. Also sind in diesen komischen, schwankenden Cowboy-Gang reingegangen. Lustigerweise die Frauen mehr als die Männer. Keine Ahnung warum.
Ja, das liegt bestimmt daran, dass sie so gut multitasking können. Ja.
Wahrscheinlich. Oder dass sie einen schlechteren Gleichgewichtssinn? Nein, das ist Unsinn, ne? Keine Ahnung.
Anatomisch, das liegt am gebärfreudigen Becken. Das ist bestimmt irgendwas Anatomisches. Ich denke, man kann am Gang erkennen, ob es ein Mann oder eine Frau ist.
Interessant.
Vermute ich mal. Bestimmt auch irgendwie so durch Erziehung oder sowas. Also, ne, wenn du sagst, der Einbrecher im kompletten schwarzen Jumpsuit, ja, das war ein Mann. Nicht nur, weil er mit Bassstimme gesprochen und gefurzt hat, sondern einfach so eine Art des Gangs habe ich das
Einbrecher
erkannt,
halt ne? So machen, die ganze Zeit reden und furzen, während sie irgendwo einbrechen, logisch. Ja, also ich meine, Becken würde ich vielleicht noch mitgehen, je nachdem, aber es gibt ja auch weiblich gelesene Personen, die ein schmales Becken haben und männlich gelesene Personen, die ein breiteres Becken.
Ja.
Aber es ist eine interessante Frage. Vielleicht könnte man das mal nachgucken, ob es da Studien zu gibt. Also zu den Einbrechern meine ich natürlich jetzt.
Natürlich.
Ja.
Ich hätte aber erstmal noch etwas naheliegende Forschungsansätze.
Bitte?
Oder beziehungsweise eine Rückfrage. Mhm. Immer die Frage ist ja immer, wie ist das im echten Leben?
Ja.
Okay, wir versuchen hier ein Straßenbild nachzubauen, zu simulieren. Aber wenn der Boden sich bewegt, also wenn unter mir der Bürgersteig wegfährt, glaube ich, dass ich auch ohne Smartphone komisch gehe. Also ich weiß gar nicht, kann man das überhaupt verallgemeinern, weil du hast gerade gesagt, die durften sich ihr Gehtempo aussuchen. Ja, wie denn, wenn das Laufband auf 6 km/h eingestellt ist?
Das weiß ich nicht genau. Ich nehme an, dass sich das der Gehgeschwindigkeit irgendwie angepasst hat oder dass du das machen konntest. Weil, also wenn ich laufe und muss beim Laufen auf mein Handy gucken, aus irgendeinem Grund, ich bin eher Typ stehen bleiben, dann gehe ich ja auf jeden Fall langsamer, weil eben die Gefahr besteht, dass ich irgendwo gegenrenne.
Ja.
So, und das heißt, das ergibt schon, finde ich, Sinn zu sagen, die konnten ihr Gehtempo anpassen. Aber ja, klar, es ist natürlich was anderes, als wenn ich jetzt über eine Straße laufe, die möglicherweise auch noch uneben ist. Ja. Da ist wirklich was im Weg. Das ist natürlich in der Laborsituation nicht so. Außerdem hatten die 27, also N war 27, ja. Die hatten nicht so viele Personen jetzt, aber es ist eine Grundlagenstudie und eigentlich ging es denen darum zu gucken, wie laufen wir und wie belastet das den Körper. So, und man kann jetzt natürlich nicht sagen, aha, weil diese Versuchspersonen die Außenseite der Knie stärker belastet haben, ruft es jetzt auf jeden Fall Knieprobleme hervor, wenn ich mit dem Handy durch die Gegend laufe. Aber mal grundsätzlich zu sagen, das wirkt sich auf meine unteren Extremitäten aus, so sehr, dass es messbar ist, das finde ich schon interessant. Und du hattest natürlich mit dem, was du eingangs gesagt hattest, ganz recht. Warum machen wir das? Wir gehen in so eine Art Sicherheitsmodus. Ne? Also wir wollen weitergehen, aber wenn man am Handy ist und geht, dann steigt natürlich die Gefahr, sich auf die Schnauze zu legen, beziehungsweise in Charlotte Grieser reinzulaufen.
Ja, und das möchte wirklich keiner.
Nein. Wir haben wieder unheimlich viel elektronische Post von euch bekommen, zum Beispiel mal wieder von unserem treuen Hörer Gerhard aus Bolanden, Dankeschön. Der konnte zumindest aus seiner Familie das mit den Geburtstagen, die immer in einem ähnlichen Zeitraum liegen, bestätigen. Darüber haben Julia und ich vor Weihnachten gesprochen. Und in der letzten Folge des Jahres, da habe ich mich besonders drüber gefreut, da haben Sina und ich über Espresso gefachsimpelt. Und ich habe gesagt, ich hätte gerne ein KI-generiertes Bild von einem Oktopus auf Espresso. Und ihr habt das einfach gemacht, Leute. So geil. Ich habe mehrere Bilder bekommen. Ey, ich habe so gelacht. Ne? Ich hing echt vorm Rechner. Ich konnte nicht mehr. Ja? Ihr seid so goldig, Leute. So geil. Also wirklich ganz, ganz großartig. Vielen, vielen Dank. Und ich habe mir zwei ausgesucht, die ich am allerschönsten finde. Die werde ich mir über meine Kaffeemaschine hängen. Wenn ich es gemacht habe, dann zeige ich es bei Instagram.
Jetzt überlege ich, was ich mir wünschen soll. Ja. Ich finde dein Prompt interessant, dass du schon sagst, du möchtest ein KI-generiertes Bild. Ich hätte dir einfach mal gesagt, ich möchte ein Bild von einem Oktopus, der Espresso trinkt, weil es gab doch diesen Oktopus, der mal für die WM tippen sollte, weißt du noch?
Oh ja, Paul? Hieß der nicht Paul?
Weiß ich nicht, aber es gibt ja Oktopusse, die können was. Oktopoden. Oktopoden. Vielleicht kann auch einer echt einen Espresso trinken.
Es gibt so eine, das hat mir auch eine Hörerin geschickt, Christina, vielen Dank dafür. Die hat mich daran erinnert, dass es mal so eine NASA-Studie gab. Die haben Spinnen verschiedene Arten von Drogen gegeben und dann beobachtet, wie die Spinnennetze bauen. Und wenn die auf Espresso waren, dann oder auf Espresso, ich weiß nicht, auf Koffein auf jeden Fall. Die haben wahrscheinlich kein Espresso getrunken, aber die haben irgendwie Koffein in die Spinnen reingegeben.
Muss schon schöner Crema sein.
Also Koffein war ein Teil dieser Studie. Ich weiß noch, dass LSD dabei war und Christina hat mich daran erinnert, wenn es Cannabis war, dann habe ich einfach irgendwann aufgehört, die Netze zu bauen. Total geil.
Ich habe übrigens auch Post bekommen. Vielen Dank dafür an Samuel. Er hat geschrieben, bin ich fucked up, dann höre ich fucked up.
Oh.
Macht bitte lange so weiter. Das würden wir sehr gerne. Lieber SWR, würden wir sehr gerne.
Ja, lieber SWR, wir möchten das sehr gerne und Samuel möchte das auch sehr gerne.
Grüße auch an deine KollegInnen. Vielleicht freut euch das, wenn sich zwischendrin mal jemand meldet und sagt, hey Leute, klar, freut uns immer. Ich weiß, ihr macht nur einen Podcast. Bitte nur, nein, also sowas. Aber manchmal bringt es mich zum Lachen, wenn es gar nicht mir nach Lachen zumute ist und das ist unbezahlbar.
Oh.
Samuel, liebe Grüße an dich. Und wenn ihr uns schreiben wollt, wir freuen uns immer, dann findet ihr unsere Kontaktdaten zum Beispiel in den Shownotes oder ihr erreicht Charlotte, Sina, Julia und mich auch bei Instagram. Oder ihr könnt uns eine gute alte E-Mail schreiben an faktab@swr.de.
Oder ihr kommt einfach vorbei, denn am 3. Februar sind wir beim Podcast-Festival, beim SWR-Podcast-Festival in Mannheim. Es gibt noch Karten und seit heute gibt es eine Challenge. Wer ist am weitesten gereist, um uns zu sehen? Aktuelle Spitzenreiterin ist Therese. Die hat uns nämlich aus Kanada geschrieben, dass sie kommt.
Wow.
Aus Kanada. Also kann das jemand toppen? Ich bin gespannt. Den Link zu Infos zum Festival, wer sonst noch so da ist und zu den Tickets, die stehen auch in den Shownotes.
Alright. Zum Mars fliegen ist schwierig und gefährlich. Da braucht man perfekte Vorbereitung und die allerbeste Ausrüstung. Unter anderem wird vorgeschlagen, man braucht bulgarischen Joghurt.
Klar. Logisch.
Eine Studie im Journal of Ethnic Foods.
Auf what?
Kannte ich bisher nicht. Ethnic Foods.
Oh, okay.
Hat den schönen Titel, kann bulgarischer Joghurt die Leistung von AstronautInnen während Mars-Missionen verbessern?
Und, bitte sag mir, dass es darum geht, dass sie ihn essen.
Ja, tatsächlich, okay, tatsächlich. Gut. Aber bei, ich sag mal, Genuss dieses Papers ist das nicht so ganz klar, weil bulgarischer Joghurt ist schon was Tolles, denkt man, wenn man das so liest.
Aber, warte, was unterscheidet denn bulgarischen Joghurt von anderem Joghurt? Sind das die Kulturen?
Captain Obvious lässt grüßen, dass er aus Bulgarien kommt.
Ja, Entschuldigung.
Aber ich habe auch gedacht, wieso nicht griechischer Joghurt, wieso nicht türkischer Joghurt?
Genau, also ich meine, griechischer Joghurt steht auch in meinem Supermarkt und der kommt in der Regel nicht aus Griechenland, sondern der kommt aus einer deutschen Molkerei und ist nach einem griechischen Rezept oder einem pseudogriechischen Rezept gefertigt.
Apropos griechisch und türkisch, ich frage mich, ob es in Zypern auch zypriotischen und zyprischen Joghurt gibt. Also es ist Joghurt aus Bulgarien, mhm, und den kannst du unterscheiden anhand der verwendeten Bakterien.
Ja, gut.
Das würde ich aber später nochmal aufdröseln, das ist auch ganz spannend, hab viel gelernt. Erstmal zurück zur Studie. Hilft bulgarischer Joghurt bei einer Mars-Mission? Wie testet man das am besten, Charlotte?
Naja gut, ich versuche mich mal in einem Ausschlussverfahren, da wir noch nicht auf dem Mars sind und es dementsprechend nicht dort testen können, eine Mars-ähnliche Umgebung schaffen.
Mhm. Genau.
Was ist eine Mars-ähnliche Umgebung? Irgendwo in einer Eiswüste setze ich angehende AstronautInnen oder Studierende, das mit denen kann man es ja machen, setze ich aus für 2 Monate und gebe ihnen ausschließlich bulgarischen Joghurt zu essen. Und dann gucke ich hinterher, wie gesund.
Stelle ich die Totenscheine aus.
Okay, gut. Erklär es mir.
Ja, aber genauso im Wesentlichen. Ach, ja. Die Mars Desert Research Station befindet sich in der Wüste von Utah.
Mhm. Okay, kalter, keine Eiswüste.
Schroffer Fels, oranger Sand unter trübem Himmel, sengende Hitze. Darin ein winziges, rundes Gebäude, ein weißer Zylinder, nur ein paar Meter im Durchmesser. Da drin 7 Personen und die simulieren eine Mars-Mission. Jetzt nur für 2 Wochen, sehr kurze Mars-Mission, aber das. Ich bin ein Laie, ich maße mir kein Urteil an.
Du machst und dir kein Urteil an?
Und was müssen die Leute dort machen? Sie müssen täglich Joghurt nach bulgarischer Art zubereiten und essen. Und ich frage mich, waren die wohl enttäuscht, weil sie denken, oh cool, Mars-Studie, ich darf mit dem Rover rumfahren, ich darf coole geheime NASA-Technik testen und in Wirklichkeit muss ich den ganzen Tag Joghurt fressen.
Aber komm, sie kriegen schon auch noch was anderes außer Joghurt, oder?
Ja, ja. Aber sie mussten täglich auch Joghurt essen.
Okay. Und dann?
In der Studie steht: Mit seiner langen Haltbarkeit und seinen probiotischen Eigenschaften erweist sich der bulgarische Joghurt als wertvolles Nahrungsmittel für die Besiedlung des roten Planeten. Geht's eine Spur kleiner? Aber nein. Denn das Bakterium, was diesen bulgarischen Joghurt uns schenkt, dankenswerterweise, das stimuliert und stärkt das Immunsystem, trägt zu einer gleichmäßigen Verdauung bei, bewahrt und bereichert das Darmmikrobiom, es hilft gegen verschiedene Magen-Darm-Störungen, es bekämpft oxidativen Stress, also Stoffwechselmist mit Zellschäden. Es verbessert die Schleimhautimmunität. Es unterdrückt das Wachstum schädlicher Bakterien, bekämpft Krebs, reguliert den Cholesterinspiegel, entgiftet Lindelverstopfungssyndrome.
Okay. Welche bulgarische Molkerei sponsert diese NASA-Studie? Come on.
Sekunde, ich war noch nicht davon, dass der Bacillus auch noch eine Steuererklärung macht. Also,
was auf dem Mars
alles.
Ganz besonders wichtig ist, ja.
Es ist ein Teufelsbacillus. Der bulgarische Teufelsbacillus kann einfach alles. Ja? Also hebt die Stimmung, finde ich am besten. Da habe ich mir gleich vorgestellt, was machst du beim Spacewalk, wenn deine Werkzeugtasche wegfliegt und du musst jetzt 6 weitere Monate, musst du warten ohne Toilette oder was auch immer. Machst du dir ein Bier auf? Nein, du setzt erstmal einen Joghurt an. Also sie wollten testen, kann man dieses Teufelszeug in den Astronautenspeiseplan integrieren, dass du es frisch zubereitest? Ergebnis ja, das ist einfach. Es gelingt auch Anfängern und, als ob wir es nicht oft genug schon erwähnt hätten, hat das Potenzial, wesentlich zur Gesundheit und zum Wohlbefinden beizutragen, was ein wichtiges Ziel bei der Kolonisierung anderer Planeten ist.
Moment.
Also ich dachte tatsächlich.
Ich muss einmal kurz einhaken. Was heißt denn hier frisch zubereiten? In einer Raumstation?
Also am allerersten Tag brauchst du 3 Zutaten: Milchpulver, ein Starter-Set Bacillus bulgaricus und Wasser.
Okay.
Und damit machst du die erste Charge Joghurt. Milchpulver rehydrieren bei 60 Grad, dann bei 40 Grad mit den lebenden Kulturen versetzen und dann bei Wärme abwarten, dass aus der Milchpulver, aus der Milch, andersrum, aus der Milch, aus dem Milchpulver, dann ein Joghurt wird. Und wenn du einmal den Joghurt hast, kannst du diesen Joghurt dann nehmen, um den zu strecken und zu verlängern und die Bakterien.
Das, wie Sauerteig, ne? Joghurt kann man immer einen Löffel nehmen und wieder die nächste ansetzen. Ja, okay.
Das sollten Sie testen. Und Sie haben natürlich, es ist ein wissenschaftliches Paper. Ich habe selten so viel gelernt und gelacht gleichzeitig. Das ist eine tolle Kombination. Nicht nur, weil das Paper offensichtlich von der bulgarischen Joghurtmafia gesponsert wurde, sondern auch einfach diese Formulierung zwischendurch. Also gelingt es Leuten, Joghurt herzustellen anhand einer Anleitung. Ich denke, wer zum Mars fliegt, sollte das hinkriegen. Er kann wesentlich kompliziertere Sachen machen dort. Zum Beispiel so einen Rover steuern oder was auch immer. Aber Sie haben es getestet und haben geschrieben, dass nicht alle Joghurt-Experten waren. 5 der 7 Besatzungsmitglieder bestätigten, dass sie in irgendeiner Form Erfahrung mit Joghurt hatten.
Ich habe schon mal einen Joghurt im Supermarkt gekauft, ihn geöffnet und geschafft, ihn zu essen.
Gesehen. Keine Ahnung. Ja. Und tatsächlich gab es dann bei der Zubereitung ein echtes Weltallproblem. Das zeigt, und jetzt mal Spaß beiseite, wie wichtig Forschung und Ausprobieren ist. Sie sollten den Joghurt dann nämlich über Nacht warm halten, damit aus dem ersten Klecks-Joghurt eine ordentliche Portion wird. Und haben gedacht, prima, dann stellen wir den in die Mikrowelle. Und die Mikrowelle sorgt dafür, dass der über Nacht warm bleibt. Mhm. Auf der konstanten Temperatur. Hat aber nicht geklappt. Und dann mussten sie gucken, warum nicht? Und was machen wir dagegen? Und sie haben festgestellt, die Mikrowelle befindet sich an der Außenwand von ihrem Modul. Und nachts wird es in der Wüste knackend kalt. Und das war dann einfach zu nah an der Außentemperatur. Und das mochte der Joghurt gar nicht. Also was jetzt? Experiment gescheitert. Oder improvisieren wir? Und dann haben sie geguckt, wo finden wir unseren kleinen 7 Meter Durchmesser, Apartment, noch ein Platz, und sie haben den Warmluftauslass unter dem Bett identifiziert und ein Foto in die Studie gemacht. Einfach ein Foto von so einem unaufgeräumten Astronautenzimmer, von einem Studentenbett. Und mit so einem Pfeil unten drunter, von wegen hier unterm Bett wohnt jetzt der Joghurt.
Aber so ist es doch, so macht man das doch als Studie auch, oder als jeder normale Mensch, oder? Also ich meine, ganz ehrlich, wo tust du deinen Hefeteig hin, wenn es jetzt gerade in meiner Küche im Winter einigermaßen kühl ist, manchmal mein Hefeteig nicht gut aufgeht, dann packe ich den unter die Bettdecke. Also natürlich nicht schmeiße ich den nicht ins Bett rein, sondern in der Schüssel mit einem Tuch drüber. So.
Ach so. Ach so, jetzt weiß ich, was ich jahrelang falsch gemacht habe. Ich habe ja schon bei Agent Triple X von James Bond gelernt, wichtig ist Austausch körperlicher Wärme im Notfall. Und mein Hefeteig und ich, wir schmiegen uns aneinander und helfen uns gegenseitig. Weiter? Du möchtest sicherlich wissen, ob es geklappt hat mit dem Joghurt.
Ja, genau. Das ist jetzt, also du hast jetzt so lange die gesundheitsfördernden Eigenschaften dieses Joghurts angepriesen. Mhm. Trägt es denn einen wesentlichen, gibt es einen wesentlichen Beitrag zur Gesundheit der AstronautInnen?
Na, langsam. Oh, okay. Forschung musst du Schritt für Schritt machen. Oh. Du musst erstmal gucken, kannst du das Zeug überhaupt herstellen?
Kannst du es
überhaupt essen, genau, bevor du sagst, wie wirkt sich's denn aus? Und ich lese im Paper, die erste Joghurtcharge probierte die Crew zum ersten Mal beim Abendessen am 14. November. Der Joghurt wurde zusammen mit rehydrierten Mangos, Bananen und Erdbeeren serviert, angerichtet als Dessert. Und ich schicke dir jetzt mal das Foto. Guck mal. Guten Appetit. Also, es ist echt schwer zu erkennen, was davon was ist.
Wir packen ja immer die Links zu den Studien in die Shownotes und das ist da drin, ja?
Guckt es euch an, wir packen den Link zur Originalstudie in die Shownotes, da ist das Paper mit dem Foto. Ich finde, es sieht ein bisschen aus wie tatsächlich Erdbeeren erkenne ich, Mango erkenne ich, Joghurt erkenne ich und der Rest sieht aus wie erbrochenes Hühnchenfleisch.
Ich wäre jetzt freundlicher gewesen, hätte so selbstgemachtes Eis oder so gesagt. Ich finde nicht, dass es wie Joghurt aussieht. Ich finde, die Konsistenz sieht gar nicht nach Joghurt aus, aber okay.
Also es hat geklappt und sie haben es dann auch gleich in verschiedenen Varianten probiert, wo man das alles essen kann. Unter anderem haben sie damit eine Pizza zubereitet. Hier ist das Pizzafoto.
Ja gut, das sieht schon wie eine Pizza aus, ja.
Ja, man kann es erkennen, aber das zeigt mir, dass ich nicht zum Mars fliegen möchte. Die Entbehrungen scheinen reichhaltig zu sein. Der Teig sieht trocken aus, die Soße eher braun als rot. Soll das Käse sein? Ich weiß es nicht. Ja.
Schlechtes Foto.
Ja, okay, vielleicht. Jedenfalls mittelmäßig appetitliches Essen. Und sie mussten alle ein Joghurt-Tagebuch führen. Und jetzt lese ich aus dem geheimen Joghurt-Tagebuch. Ich hatte keine Verstopfung, obwohl ich in einer sehr trockenen Wüstenumgebung oft dehydriert war. Zum Beispiel. Also sie mussten reinschreiben, wie es ihnen das gefallen hat und so und wie die Stimmung
und
war.
Und wie der Stuhlgang war.
Nee, das wird gleich nochmal ein bisschen interessant. Also Tabelle 6 zeigt die Gefühle der Besatzungsmitglieder, die sich mit der Joghurtherstellung befassten.
Du hast echt lange in dieser Studie gelesen, oder?
Ich habe die halbe Nacht. Ich habe gedacht, ach komm, da geht's um Joghurt, das verstehst du schon, das liest du mal eben schnell weg. Aber es hat echt lange gedauert, es hat sich gelohnt. Ich finde das einfach großartig. Also sie haben offenbar verschiedene Meinungen darüber gehabt, wie dickflüssig und wie sauer Joghurt sein sollte, wie gut es ihnen geschmeckt hat. Sie haben experimentiert auch mit dem Rezept. Und dickflüssig oder nicht oder sauer oder nicht, da scheiden sich die Geister. Streiten sich die Geister, wie sagt man das? Und ich sehe das schon. Ja. Angeblich ist das ja gut für die Stimmung, aber kurz hinter der Erde schlagen sich doch die Köpfe ein, weil dem einen der Joghurt nicht dick genug ist. Das hat so ein Potenzial für eine Krise. Also sie haben alles Mögliche rausgefunden, aber das, was du gefragt hast, nämlich wie hat es gewirkt, weiß man nicht. Also Stimmung war wohl gut, aber ganz viele Sachen haben sie nicht rausgefunden. Zum Beispiel, und sie sagen selber, Änderung der Blähungshäufigkeit. In einer abgeschlossenen Raumstation vielleicht ein wichtiger Parameter.
Ja.
Und die Diversität des Darmmikrobioms. Darüber weiß man auch nichts. Also ist das jetzt wirklich gut für deinen Darm und deine...
Aber weil sie das nicht untersucht haben oder weil das uneindeutig...
Sie haben es nicht untersucht. Und warum nicht?
Ja, und
nicht?
Ich meine die Stimmung. Ja. Also ganz ehrlich, wir haben ja keinen Vergleich. Wir wissen ja nicht, ob die Stimmung ohne Joghurt auch gut gewesen wäre.
Ganz genau. Denn kurios an der ganzen Geschichte ist, es gibt keine Kontrollgruppe. Oh, ich habe mir gedacht, Leute, beim Lesen... Klar, die sind da mit 6 oder 7 Leuten in der Blechbüchse, da wäre es schon blöd, eine Kontrollgruppe zu machen. Aber sie schreiben, eine Kontrollgruppe wäre unpraktisch gewesen, da alle Interesse an der Joghurtgruppe hatten.
Oh, Tutzi.
Seit wann darf ich mir das denn aussuchen? Möchten Sie gerne in der Gruppe fürs Krebsmedikament oder noch für das wirkungslose Placebo sein? Also, nee, Leute. Und sie hatten Ethikauflagen, weil es um Menschenversuche ging und sie sollten sich daran halten, ich habe das nicht verstanden, ich bin auch kein Ethiker, Geschmack und Qualität und Verbraucherakzeptanz eines Lebensmittels zu bewerten und deswegen durften sie nichts untersuchen zum Thema Häufigkeit von Toilettenbesuchen oder weitere physiologische Sachen. Verstehe ich auch nicht. Man kriegt doch so nur das halbe Bild. Ja? So, Geschmack ist gut, prima.
Ja, genau, schmeckt
eins
lecker, ja schön.
Eins plus für diesen Joghurt, aber wir haben auch nicht gefragt, was ist das für ein Ausschlag, den ihr alle da am After habt. So,
Ja, und außerdem, also wenn es darum geht, dass die Leute irgendwie gute Laune haben und dass irgendwas lecker schmeckt, dann kannst du auch jedem eine Tafel Schokolade mit auf den Mars geben. Dann musst du doch hier keinen frischen Joghurt anrühren.
Genau. Also, da ist noch echt Potenzial für Forschung. Jetzt zur Frage, was macht den Joghurt bulgarisch? Es ist ein Lactobacillus del Brückei Subspecies Bulgaricus.
Mhm. Klar.
Oder in kurz einfach der bulgarische Bacillus. Das finde ich auch einfach super. Das klingt so ein bisschen wie so ein Preisboxer. Tür auf und Applaus für den bulgarischen Bacillus. Ungeschlagen seit 3 Runden. So, so wie ich das verstanden habe, ich bin jetzt kein Molkereifachexperte, scheint dieser Bacillus der gleiche zu sein, der für türkischen und griechischen Joghurt benutzt wird, aber Türkei und Griechenland machen offenbar besseres Marketing. Hier bei uns in Westeuropa nehmen wir einen anderen Bacillus, dann nehmen wir den Lactobacillus acidophilus und der macht den Joghurt schön mild. Mhm. Also es ist ein besonderer bulgarischer Lactobacillus. Und dass der toll ist, das wusste man schon Anfang des 20. Jahrhunderts. Da hat man nämlich festgestellt, in Bulgarien gibt es überdurchschnittlich viele Hundertjährige. Und die Vermutung, die sofort auf der Hand liegt, ist, das liegt am Joghurt. Denn angeblich verzehrt ein Durchschnittsmensch in Bulgarien jedes Jahr bis zu 22 Kilo Joghurt. What? Und zwar zu jeder Mahlzeit.
Warte, können wir das einmal kurz umrechnen? Wie viel ist das pro Tag? Also 22 Kilo? Hier der Maharaja der Multiplikation, können wir auch dividieren?
So, ich bin noch nicht die Dame der Division. 22, mach mal durch 12, wie viel ist das im Monat? Das ist also 2 Kilo im Monat. Also zwei so große Becher. Ja, ist eigentlich nicht so viel.
Nee,
aber also durchschnittlich, also das ist jeder, ja. Das ist es ja.
Das sind auch die Babys, die noch keinen Joghurt essen und... Okay. Ja,
also dieser bulgarische Bacillus ist offensichtlich besonders vorteilhaft. Im Paper steht noch, besonders vorteilhaft für Frauen, so steht das da, denn er ähnelt den vaginalen Milchsäure-Mikroben. Ich habe mich gefragt, wenn der bulgarische Bacillus der vaginalen Milchsäure-Mikrobiotik da ähnelt, braucht man dann überhaupt bulgarischen Bacillus mitzuschleppen? Oder kann man den mit...
Kann man es machen wie Charlotte Roach bei Harald Schmidt?
Hauseigenem, mit vaginaler Milchsäure herstellen?
Das wäre mal ein Experiment. Ja. Ich meine, das wird wahrscheinlich nicht zu der Verbraucherakzeptanz, über die du vorhin gesprochen hast, beitragen.
Wenn du es vorher nicht weißt, wenn du das Rezept nicht verrätst, hat das ja seinen Grund, warum die Küche im Restaurant in der Regel nicht zu sehen ist. Wenn ich weiß, wie die Sachen gemacht werden, oder die Wurst schmeckt mir auch nur halb so gut, wenn ich nicht gerade im Schlachthof stehe. Ich glaube, man muss nicht alles wissen. Man darf auch einfach so genießen.
Okay, also wenn irgendjemand da draußen diesen Podcast hört und zufällig mit Lactobacillus bulgaricus und oder Vaginalsekret Joghurt herstellt, bitte meldet euch bei uns und sagt uns, ob es funktioniert oder nicht. Ein Gefahrgut-Transporter der besonderen Klasse macht sich bald auf nach Zürich. Jedenfalls stelle ich mir das so vor. Überall so blinkende Warnleuchten, nachts mit 20 km/h auf der Autobahn, schwer bewaffnete PolizistInnen schützen den Transporter voll mit. Kacke. Okay. Die Realität sieht folgendermaßen aus. 10.000 Kotproben sollen ab diesem Jahr nach Zürich geschickt werden, Kühlkette inklusive, um dort in einem Tiefkühltresor zu landen, dem Microbiota Vault.
Handelt es sich um was ganz Besonderes? Um besondere Stuhlproben von Leuten, die sehr viel bulgarischen Joghurt gegessen haben und man muss irgendwie diese Bakterien bewahren oder so.
Die Bakterien bewahren ist das richtige Stichwort. Es geht darum, die Vielfalt der menschlichen Darmflora zu bewahren. Also auch bulgarische Kotproben werden vermutlich da landen und dann kann man vielleicht dann auch gucken, ob der bulgarische Joghurt was gemacht hat. Aus der ganzen Welt sollen da Proben eingelagert werden. Das ist dann natürlich auch wieder so ein, ne, wie stellt man sich das vor? Ist das so wie so ein Raum, wie so ein Raum mit Setzkästen an den Wänden und in jedem Kasten ist ein kleines Würstchen? Nein.
Und am Ende ist so eine riesenrunde Tür mit so einem Drehverschluss, den man so aufdrehen muss, so eine meterdicke Stahltür.
Genau, so ein Tresor. Und vorher muss man durch so eine Schleuse, wo man dann auch eine Nasenklammer bekommt. Nein, natürlich nicht. Es sind riesige Kühlschränke mit extrahierten Proben. Das ist dann nur noch so ein glibbriges, durchsichtiges oder rötliches Nährmedium. Die Bakterien sehen wir ja nicht mit bloßem Auge. Also da wird jetzt natürlich nicht der Kot eingelagert, sondern die extrahierten Proben werden eingelagert. Also die Schlagzeile, ne, der größte menschliche Kot-Tresor entsteht in Zürich. Das ist ein Pilotprojekt, was schon seit einer Weile läuft. Seit 2 Jahren steht an der Uni Zürich so ein Tiefkühler, also so mehrere Tiefkühler in einem Raum. Und die Uni Lausanne und die ETH Zürich arbeiten da gemeinsam mit an diesem Projekt. Und jetzt müssen mehr Kühlschränke gebaut werden, weil es gut klappt. Bisher sind so 2.500 Stuhlproben eingefroren bei minus 80 Grad aus unterschiedlichen Weltregionen. Denn wenn wir Vielfalt bewahren wollen, müssen wir es aus unterschiedlichen Regionen machen. Dein Mikrobiom, also die Vielfalt der Bakterien, Viren und Pilze in deinem Darm, setzt sich anders zusammen, je nachdem, was du so isst. So, und das ist in Bulgarien offensichtlich was anderes als in Deutschland.
Ändert sich das auch unabhängig von der Nahrung, sozusagen, wie sich auch mein genetischer Code unterscheidet zwischen einem Menschen aus Afrika oder einem aus Asien?
Ja, also es ist grundsätzlich...
Selbst wenn wir beide den ganzen Tag nur zu McDonald's gehen?
Ja, also Mc's gibt es ja auch fast überall, aber auch ansonsten unterscheidet sich meine Darmflora drastisch von einer 70-Jährigen in Japan oder einem 20-Jährigen aus dem peruanischen Amazonasgebiet. So. Also... Das hat was mit Genetik zu tun, das hat aber natürlich auch ganz viel mit der Ernährung zu tun. So, also das Mikrobiom bildet sich ja, sobald das Kind aus dem Mutterleib rauskommt sozusagen. Und dann in den ersten 2 Jahren wird so der Grundstock gelegt. Das ist so das, was man bisher weiß. Man weiß noch so super wenig über dieses Thema, weil man erst seit so 15, 20 Jahren überhaupt die Möglichkeit erst hat, diese Sachen zu untersuchen. Was ist da eigentlich alles an Darmflora da?
Weil man das erst seitdem sequenzieren kann? Oder?
Genau, also ich meine, die erste Sequenzierung des menschlichen...
Das Code-Handling seitdem erst besser
sowohl
geworden.
Sowohl als auch. Also ich meine, das erste Mal ein menschliches Genom wurde 2003 sequenziert komplett. Ne? Genomsequenzierung ist seitdem halt ultra viel schneller geworden. Also jetzt kannst du halt irgendwie so 20 Bakteriensorten oder 40 Bakteriensorten in so einen DNA-Sequenzierer packen und der braucht irgendwie 40 Stunden oder sowas, um das alles komplett auszulesen. Das war vor 10 Jahren noch anders. Wir unterscheiden hier der Code und den Code.
Das hat sich übrigens bei mir bei der Autokorrektur geändert. Das hat mich mal total geärgert, dass immer, wenn ich früher Code geschrieben habe, der das in Code geändert hat. Und jetzt, wenn ich hier bei Fakt ab öfter mal Code-Themen habe, steht da immer Code. Ich, nee, jetzt wieder andersrum, jetzt bitte so wie früher. Antizyklisches Nutzerverhalten, da muss ich jetzt mit leben.
Tja, musst du vielleicht noch ein bisschen, musst du vielleicht mal einmal ins Backend gehen und das ändern.
Ja.
Okay, nochmal zurück zu.
Zurück zum Thema Backend.
Okay, also kommen wir nochmal zurück zum Mikrobiom-Tresor, ja, Microbiota Vault, wie das Ding heißt. Was bringt mir das? Ne? Erhalt der Artenvielfalt, das ist eine. Das ist so wie der Seed Vault in Norwegen, in Spitzbergen, wo die Samen aller möglichen Pflanzenarten eingelagert werden, um die sozusagen zu bewahren, selbst wenn die Pflanzen irgendwie weniger werden oder aussterben. Und das macht man eben in diesem Fall auch mit dem Darmmikrobiom der Welt.
So, Schatz,
aber
ich gehe mal kurz was
darum,
für die Artenvielfalt machen. Ich bin auf dem Klo.
Ja.
Nicht stören.
Ich bin auf dem Klo. Ich esse bulgarischen Joghurt und dann gehe ich aufs Klo. So, nämlich. Aber es geht natürlich auch darum, dass man in Zukunft Therapien für Krankheiten entwickeln kann, möglicherweise. Ne? Also es gibt ja heute schon in Extremfällen sogenannte Stuhltransplantationen. Wenn also jemand so eine schlimme Darmkrankheit hat, dass er quasi gar kein vernünftiges Mikrobiom mehr hat, was ja dann mit dem Immunsystem zusammenhängt, dann kann man aufbereiteten natürlich Stuhl transplantieren in diese Person, aber das ist relativ unspezifisch. Ne? Also du schmeißt halt einfach alles rein so und irgendwas wird schon funktionieren. Also das ist jetzt sehr vereinfacht.
Ach nee.
Aber
ich dachte, das war die
andere. So steht es im Paper. Aber die anderen Möglichkeiten sind ja zum Beispiel, ne, wenn ich mein Darmmikrobiom beeinflussen will, Antibiotika, sowas Klassisches. Ne? Wenn ich ein Antibiotikum nehme, dann gehen bestimmte Bakterien kaputt, aber unter Umständen halt auch noch andere. Und ich kann Resistenzen entwickeln. Woran stark geforscht wird in dem Bereich, sind Bakteriophagen. Das sind also Viren, die Bakterien befallen und töten. Und die kann man sehr viel spezifischer einsetzen. Und dagegen entwickeln sich dann auch keine Resistenzen, so wie bei Antibiotika. So.
Cool, das weiß man schon? Dass man da nicht resistent wird? Dass man sagt, ah, diese Bakteriophage, die habe ich jetzt dreimal gesehen, ha, beim nächsten Mal klappt die nicht mehr?
Ich glaube tatsächlich, also bitte, ich bin keine Virologin, ne? Also und keine Mikrobiologin, aber ich glaube, dass die Gefahr sehr viel geringer ist. Vor allem, weil die sehr viel spezifischer sind. Also weil die halt nur auf eine bestimmte Bakterienart gehen und Antibiotika gehen ja meistens auf eine Bandbreite. Deswegen heißen sie Breitbandantibiotika. So. Dieser Tresor, der jetzt in Zürich gebaut wird, der geht zurück auf eine Professorin von der Rutgers University in New Jersey, Maria Gloria Dominguez Bello. Die hat das initiiert und forscht da schon seit Ewigkeiten dran, dass tatsächlich in unterschiedlichen Weltregionen unterschiedliche Sachen drin sind. So in unserem Darmmikrobiom. Und also ich habe mich dann gefragt, okay, wenn ich jetzt sage, ich will eine Stuhlprobe abgeben für die Wissenschaft, so, dann, oder wenn ich das jetzt bei der Ärztin machen muss oder so, ne, dann kriege ich so ein Röhrchen und dann mache ich da was rein und dann wird das eingeschickt und kommt ins Labor, bla bla bla. Bei diesen Stuhlproben ist es total wichtig, dass die möglichst schnell gefroren werden auf minus 80 Grad, weil sonst die Bakterien irgendwann kaputt gehen. Vor allem, weil die auch anaerob sind. Also das heißt, in unserem Darm ist ja kein Sauerstoff drin. Das heißt, wenn die rauskommen, gehen die relativ schnell kaputt, weil die den Sauerstoff nicht vertragen, muss also schnell in ein anaerobes Milieu und tiefgefroren werden. Jetzt könnte ich mir vorstellen, wenn ich jetzt nach Zürich fahre und dann da auf die Labortoilette gehe und die da alles schön eingerichtet haben, dann kann ich das wahrscheinlich so machen, dass meine Stuhlprobe sehr schnell eingefroren wird. Aber wenn du jetzt irgendwo hinfährst, gerade wenn du sagst, ich will das auch in entlegenen Regionen, wo die Leute vielleicht keine Antibiotika nehmen oder eine sehr diverse Diät haben, dann habe ich da ja nicht so ein Hightech-Labor dabei. So. Das heißt, die müssen auch da die Kühlkette gewährleisten. Das Beste ist, wenn man es schockfrosten kann, habe ich gelernt, mit Trockeneis, also CO2, oder mit flüssigem Stickstoff. Oder die nehmen sich tatsächlich so kleine Tiefkühlköfferchen, ne, wie so eine Kühltruhe, die man zum Picknick mitnimmt, aber halt ein bisschen kälter mit und frieren die ein. Es dürfen sich auch keine Eiskristalle bilden und so weiter und so fort. Und dann muss das ja alles dahin transportiert werden. Und dann stelle ich mir vor, okay, ich stehe am Zürcher Flughafen am Zoll und die sagen, so Frau Grieser, reisen Sie denn privat oder geschäftlich? Ah, geschäftlich, ja gut, dann machen Sie doch mal bitte Ihren Koffer auf.
Ich habe ein Geschäft.
Ne? So, okay. Ja, also ist auf jeden Fall auch viel Papierkram dabei.
Das ist dann keine diplomatische Immunität, sondern das ist was anderes. Dass man auf jeden Fall nicht aufmachen darf, aber generell bei Wissenschaft. Ne, wenn du sagst, ich verschicke jetzt irgendwie eine Probe aus dem Weltall oder irgendwas, dass da nicht irgendein Trottel aufmacht und mal reinguckt und mal reinhustet und schon ist alles kontaminiert, ja. Das ist ja klar. Also da gibt es bestimmt einen eigenen Aufkleber. Achtung Wissenschaft oder sowas.
Ja, ich meine,
Achtung Mathematik-Insight, da macht keiner freiwillig auf. Der Tresor, der Kühlschrank, der Kot-Kühlschrank steht in Zürich. Mhm. Ich kann mir vorstellen, dass auch in Zürich der Wohnraum sehr knapp ist. Stell dir mal vor, du suchst dringend bezahlbaren Platz zum Schlafen, zum Leben für dich und deine Familie. Und dann wird gesagt, tut uns leid, diese Top-Immobilie hier, die ist für den Kot-Kühlschrank.
Naja, aber vielleicht könnte man ja auch sagen, das machst du so wie Generationenwohnen. Ne? Also so Wohnen für Hilfe, Studis kriegen günstigen Wohnraum bei SeniorInnen, denen sie dann im Alltag so ein bisschen zur Hand gehen. Und dann kannst du sagen, okay, hey, ihr könnt hier ein bisschen günstiger wohnen. Dafür habt ihr in eurer Küche nicht nur den normalen Kühlschrank, sondern auch noch einen Kot-Kühlschrank stehen. Da dürft ihr aber nicht dran.
So, das war's für diese Woche, Leute. Das war mal wieder sehr nett, fand ich. Charlotte, vielen Dank.
Ich weiß jetzt mehr über Joghurt, dankeschön.
Über Joghurt, über Code, über Handys und wie man läuft. Nächste Woche gibt's mehr davon, wenn ihr wollt.
Genau, Fakt ab ist nächste Woche wieder da. Nächste Woche dann mit Ineas und Julia. Und wir sagen tschüss.
Tschüss.
Redaktion Martin Gramlich und Chris Eckert. Idee Christoph König.
Und hier haben wir noch einen Podcast-Tipp für euch. Mit der Schule ist es ja so ein bisschen wie mit der Bahn. Alle können irgendwie mitreden. Und fast alle sind sich einig, da muss ja mal was passieren. Akuter Lehrkräftemangel, dann gibt es immer schlechtere PISA-Ergebnisse, Bildungsungerechtigkeit und neue Herausforderungen wie gerade Antisemitismus oder der Einsatz von KI. Bob Blume weiß, wovon er redet, der ist nämlich selber aktiver Lehrer und er hat seinen eigenen Podcast, in dem er mit Gästen darüber spricht, was sich ändern sollte im deutschen Schulsystem. Die Schule brennt, der Bildungspodcast mit Bob Blume, ein SWR-Podcast in der ARD-Audiothek und natürlich überall sonst, wo ihr so eure Podcasts hört.